Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance, dein Podcast zu den Themen Hufgesundheit, stressfreie Hufbearbeitung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Suhrmann, Hufpflegerin, Pferdeverhaltensberaterin und Wirtschaftspsychologin und du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche hilfreiche Tipps und Wissen, um die Hufgesundheit deines Pferdes zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung zu deinem Pferd auf- und auszubauen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute die Annika zu Gast, eine Kundin von mir, die heute mal ihre persönliche Hufgeschichte mit uns teilt. Herzlich willkommen, Annika. Schön, dass du heute dabei bist. Magst du dich und deine Pferde mal kurz vorstellen?
Ja, hi, ich bin Annika. Ich habe zwei Pferde, die sind beide 19. Ich habe ein deutsches Reitpony Welsh Mix. Der begleitet mich seit jetzt 4 Jahren, ist ein Rentnerpony, den ich auch als Rentnerpony übernommen habe. Wäre für mich persönlich auch ein bisschen klein. Und dann begleitet mich schon seit 15 Jahren mein Welsh Cobb Wallach Kerry. Den habe ich 2009 gekauft. Genau, ich habe mittlerweile die Pferde zu Hause bei mir stehen, hat auch was mit der Hufgeschichte zu tun, da kommen wir aber bestimmt gleich noch zu. Genau, und habe schon einiges an Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln müssen bzw. dürfen.
Ja, und man kann dich und deine Pferde ja auch auf Instagram verfolgen. Du teilst da ja immer so ein bisschen eure Geschichten, dass man da, wenn man mal reingucken möchte, auch ja, mal hinschauen kann. Das verlinken wir gerne auch hier in den Shownotes. Aber wir wollen ja heute vor allem in eure Hufgeschichte eintauchen. Annika, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, dass du dich ein bisschen intensiver mit dem Thema Hufgesundheit auseinandergesetzt hast? Wir haben uns ja vor einer ganzen Weile schon mal kennengelernt und danach hat ja für dich so ein bisschen eine kleine Huf-Odyssee angefangen. Berichte mal gerne davon.
Genau. Also eigentlich lief mein Welsh Cobb Wallach, den ich schon so lange habe, eigentlich immer barhuf. Und dann stand ich eine Zeit lang mal in einem Stall und es lief mit dem Training irgendwie immer schlechter und der lief nicht so richtig rund. Und dann hat mich eine Bekannte darauf aufmerksam gemacht, aber lass doch mal eine Barhufpflegerin da drauf gucken. Irgendwie sehen die Hufe so ungleichmäßig aus. Zu der Zeit war ich halt bei einem normalen Hufschmied, wie das wahrscheinlich jeder auch so kennt. Der ist alle 8 Wochen mal gekommen, hat 15 Minuten oder 20 Minuten, wenn es hochkommt, an den Hufen was gemacht, ist dann wieder gefahren und dann war das Thema für mich auch erledigt. Und dann bin ich das erste Mal quasi auf das Thema Barhufpfleger gestoßen, somit auch schnell an deine Kontaktdaten gekommen. Und dann war es ja auch ein paar Mal zum Bearbeiten da. Und dann hat man sich das erste Mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie sehen die Hufe eigentlich aus? Wenn ich mir die mal angucke, was fällt mir da auf? Was ist richtig? Was ist vielleicht falsch? Oder was ändert sich auch mit der Zeit? Genau, und dann ist durch einen Stallwechsel, ist das erst wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, glaube ich, damals, ne? Ja, dann habe ich an einem anderen Stall gestanden und da hatten wir leider nicht so guten Paddock. Der war sehr steinig und mein Welsh Cobb, der Große, der hatte jetzt nicht so Probleme damit, aber der Kleine, der hatte dann ständig Hufgeschwüre, dann hatte der wieder eine Huflederhautentzündung. Also ich glaube, mit dem Wissen von heute, dass der auch ein paar Mal an der Hufrehe vorbeigeschlittert ist, ich es da aber vielleicht noch nicht gemerkt habe. Und dann war einmal ein Schmied da und hat dann meinem Pony Eisen drauf gemacht, einfach weil der so fühlig lief und wir damit halt verhindern wollten, dass der ständig Hufgeschwüre bekommt. Und dann haben meine Pferde ziemlich zeitgleich, also mit wenigen Tagen Unterschied, tatsächlich einen Reheschub bekommen. Das war im Dezember 22, also mitten im Winter, wo man jetzt eigentlich auch erstmal denkt, okay, mit dem, also normalerweise bekommen die das ja eher, wenn sie auf einer fettigen Weide stehen und ne, extrem dick sind. Die waren jetzt beide nicht super übergewichtig zu dem Zeitraum, aber jetzt auch nicht gelten schlank, muss ich auch dazu sagen. Wir haben danach herausbekommen, dass das wahrscheinlich an einem Heu gelegen hat, was recht viel Zucker hatte. Und die sind, das war ein sehr kalter Winter, morgens immer ohne Heu auf die recht kurze Wiese gekommen. Und das waren wahrscheinlich beides so Sachen, die dann dazu geführt haben. Dann hatten wir natürlich erstmal Odyssee mit Tierärztin da. Der Kleine hatte echt eine ganz dolle Hufabsenkung. Da stand wirklich ein paar Mal im Raum, ob der es überhaupt schafft, weil er wirklich sehr, sehr, sehr schlecht lief. Und Kerry, mein Großer, der lief auf einem Huf etwas schlechter als auf dem anderen, weil er da auch eine deutlichere Absenkung hatte. Wir haben dann natürlich erstmal Polsterverbände gemacht, die Pferde weichgestellt, das Heu gewaschen, erstmal alles so, was man als Notfallmaßnahme bei Rehen macht. Und dann war für mich irgendwann klar, okay, es war irgendwann schon geplant, dass die Pferde irgendwann mal nach Hause kommen sollen, weil mein Mann Gott sei Dank Landwirt ist und ein bisschen was von seiner Fläche abgegeben hat, konnte ich mir den Traum dann ermöglichen. Und dann musste es aber ein bisschen schneller sein, weil ich habe dann selber mein eigenes Heu dahin gefahren und es ging einfach nicht mehr. Also ich bin nur noch zum Versorgen hin und nur noch Heu hingebracht. Und dann habe ich die im Januar 23 nach Hause geholt, habe alles so ein bisschen umgestellt. Dann waren sie irgendwann auch aus dem Schub raus, dass wir sagen konnten, okay, Medikamente lassen wir jetzt langsam ausschleichen. Wir gucken mal, wie benehmen sie sich jetzt, also wie laufen sie jetzt. Und dann bin ich über die Klinik damals an den Hufschmied gekommen. Der war dann das erste Mal sogar zusammen mit dem Tierarzt da. Dann wurde geröntgt und ja, wurde halt dann besprochen, was wir am besten machen. Bei Sunny wollte ich auf keinen Fall, dass da nochmal Eisen draufkommen, weil ich glaube, dass die letztes Mal auch so mit Grundauslöser dafür waren, dass er dann so akut schlecht lief, weil der sehr, sehr klamm immer auf den Eisen lief und gar nicht so einen richtigen Hufmechanismus hatte. Ja, und dann war der Hufschmied da und hat dann bei Kerry, bei dem Großen, Eisen drunter gemacht mit einer Lederplatte und so einer Handwolle dazwischen, um halt diese Fühligkeit erstmal so ein bisschen, ja, auszuschalten. So ist es halt leider, ne? Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie, der läuft da nicht so richtig gut mit. Wir haben dann 3, 4 Perioden bearbeitet und irgendwie, ja, war das dann aber auch nicht so das Hundertprozentige für mich, weil ich habe mir dann mit dem Wissen, was ich schon ein bisschen vorher hatte, die Hufe immer angeguckt und habe gedacht, ja, aber irgendwie, der Huf ist viel länger, die eine Seite ist viel kürzer, der ist immer nach 10 Minuten gefühlt wieder weg. Und hatte auch immer dieselben Eisen drunter gemacht. Ich meine, wir waren in der Zeit noch nicht viel im Training, die konnten sich nicht so gut ablaufen, aber irgendwie kam mir das halt also ein bisschen komisch vor. Dann bin ich damals an eine Barhufpflegerin gekommen, die sollte auch erstmal zum Gucken kommen, und hat sich dann erst Sunny angeguckt, weil der Hufschmied mir gesagt hat, nee, also er wird das Pferd so nicht mehr hinbekommen, da müssten Eisen drunter. Und das wollte ich halt auf keinen Fall, weil er ist halt auch ein Rentnerpony und da wollte ich jetzt nicht unbedingt für beide Pferde halt Eisen bezahlen und ja, und dann wusste ich mir halt nicht mehr anders zu helfen und habe dann eine Barhufpflegerin kommen lassen, die hat sich das angeguckt und die hat halt sehr nach Schablone gearbeitet und hat dann eine Schablone mit Plexiglas davor gehalten, hat halt gesagt, nee, das müsste in dem Winkel so sein und bei ihm fällt das und das auf und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann bearbeite einmal das Pony so, wie du das für richtig hältst. Das hat sie dann auch gemacht. Klang auch so erstmal alles ganz plausibel und okay. Und ja, dann hat sie sich halt den Großen angeguckt. Der hatte ja zu der Zeit noch Eisen drauf. Und dann hat sie gesagt, nee, der wäre auch von der Schablone her, der Winkel würde nicht passen. Der hätte oben einen Knick drin und hätte auch, ja, gar kein Sohlengewölbe. Und ja, dann haben wir uns halt entschieden, die Eisen abzumachen. Das war eine ganz schöne Aktion, muss ich sagen. Also so ohne richtiges Werkzeug ist das gar nicht so einfach. Hat aber dann geklappt. Ja, und dann hat die Bauaufnäherin ungefähr ein Dreivierteljahr meine Pferde bearbeitet. Die hat sehr angelehnt an die Strasser-Methode halt gearbeitet. Ich hatte da jetzt damals noch nicht so viel Kenne von. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass die Pferde deutlich fühliger liefen. Also bei Kerry war das immer noch ein Problem von der Rehe. Aber auch bei dem Kleinen war es so, dass die nicht mittlerweile nur auf steinigen Böden nicht mehr laufen konnten, sondern auch auf glatten, normalen Asphalt. Also ich habe wirklich im Gelände bei Spaziergängen gemerkt, okay, die ziehen mich auf den Grünstreifen, weil sie können gar nicht auf der Straße laufen. Und ich habe noch einen Bewegungsplatz bei mir hier am Stall und da sind halt Hackschnitzel drauf. Und da hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen drücken konnten. Und irgendwie hatte man halt das Gefühl, dass die unbequem laufen. Ich habe mir dann erst versucht, ein bisschen mit Hufschuhen zu helfen, habe die mit Schafwolle gepolstert. Das hat auch für einen Moment geholfen, aber ja, so das super Tolle war es jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt auch nicht immer nur mit Hufschuhen trainieren und es wurde halt auch nicht besser. Und dann habe ich halt gefragt, ob es nicht mal möglich ist, weil ich mich dann auch selber über Instagram und ein bisschen über Podcast halt auch informiert habe und halt ganz oft gehört habe, man soll die Sohle nicht immer einfach nur blank sauber schneiden, ne? Nicht immer, dass es schön aussieht, sondern die brauchen die Sohle halt auch zum zum Abfedern. Und ne, wenn die Sohle eh so dünn ist, was ich bei meinen Pferden wusste, weil ich die vorher habe röntgen lassen, dann soll man halt nicht von der Sohle so viel wegschneiden. Und
Ja,
daraufhin habe ich sie
da,
dann
wenn ich
auch
da einmal
an.
kurz einhaken
Ja,
darf,
klar.
das ist auch genau das Thema, was oft falsch verstanden wird, die Sohlenwölbung. Wenn davon gesprochen wird, dass wir eine Sohlenwölbung haben wollen, dann dürfen wir die nicht reinschnitzen, sondern wir müssen den Huf so bequem machen fürs Pferd und so bearbeiten, dass sich die Sohlenwölbung von alleine ergeben und bilden kann. Und das ist in manchen Bearbeitungstheorien da wirklich ein Problem, was so komplett falsch verstanden wird. Und ja, wo dann eher die Sohle, wenn man sie zu invasiv bearbeitet, immer flacher und immer dünner wird und die Pferde wirklich irgendwann nicht mehr laufen können. Und es sollte, also gerade auf so einem Hackschnitzelplatz, wie du es gerade beschrieben hast, da sollte ein Pferd ganz ohne Probleme laufen können. Also wenn ein Pferd da fühlig läuft, dann läuft irgendwas gewaltig schief. Ja.
Ja, das zweite war, was halt auch dann noch extrem war, die Eckstreben wurden halt extrem ausgehöhlt und weggeschnitten. Und da habe ich dann auch immer mal wieder Beiträge gesehen. Ich meine, wenn man da zwei, drei Kunden folgt, bekommt man auch eigentlich immer einen ähnlichen Inhalt, sage ich jetzt mal. Und da stand halt auch, dass die Eckstreben natürlich ein bisschen gekürzt werden müssen, aber man sollte die nicht ganz wegschneiden, weil die halt auch Stabilität für den Huf bringen. Das war die zweite Sache, die da halt nicht so richtig funktioniert hat, ne? Und ja, ich habe das dann angesprochen, aber da war dann halt wenig Einsicht und man wollte das halt nicht ändern. Und dann habe ich, okay, hab ich halt gesagt, okay, dann müssen wir jetzt einen getrennten Weg gehen, ne? Und ja, dann habe ich mich, glaube ich, bei dir gemeldet und du warst dann aber kurz vor der Babypause und dann habe ich auch gedacht, oh Mist, was mache ich jetzt? Genau, und dann habe ich mich ja entschieden, bei dir den Hufkurs zu machen. Und habe da echt nochmal richtig, richtig viel mitgenommen. Ich meine, es ist natürlich auch ein Härtefall, wenn man so Hufrehe-Patienten hat, ne? Ich glaube, ich bin auch immer noch, wenn ich ein bisschen bearbeite, immer noch ein bisschen zu vorsichtig, weil ich immer denke, oh Gott, ne, hier drunter ist gleich das Hufbein und dann ja, ist eigentlich Quatsch, aber man ist da dann irgendwie doch nochmal ein bisschen vorsichtiger mit umgegangen, ne?
Ja.
Und ja.
Was war denn da für dich die größte Hürde, wirklich selber an die Hufe zu gehen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, also bei dem Hufkurs, da habe ich erst gedacht, ich würde mich mehr vor den toten Hufen, sage ich mal, ekeln, aber das war eigentlich echt total angenehm, damit zu arbeiten. Was natürlich das Schöne war, wir hatten ja erst den Theorieteil gemacht und dann danach den Praxisteil und du konntest natürlich den Huf so drehen und halten, wie er dir jetzt am besten passte. Das war natürlich super angenehm zum Arbeiten. Da wurde ich dann schnell bei der Realität bei meinen Pferden eingeholt, weil ich dann gedacht habe, okay, ich komme da so gar nicht dran. Kann ich den Huf nicht irgendwie so ein bisschen mehr drehen oder ein bisschen anders setzen? Und da war tatsächlich, also Raspeln war nicht so das Problem. Da habe ich auch immer noch so kaum Stress mit, aber tatsächlich auch mit den Messern. Da habe ich dann immer gedacht, boah, ne, nicht, dass ich jetzt zu viel wegschneide oder dass man, wenn man das falsch hält, dann kratzt man natürlich auch nur so ein bisschen und schneidet dann nicht so schön schmuige eine Form, sage ich mal, rein oder schneidet dann das so ab, sondern wenn es dann so etappenweise kommt, weil man vielleicht die Kraft oder die Technik noch nicht hat, das war dann schon immer ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich ja dann auch irgendwann gesagt, boah, ich traue mir das alleine mit zwei Pferden nicht zu und habe mir ja dann jemanden geholt, der bei dir in der Ausbildung war, die mich dann noch unterstützt hat. Und wir haben dann immer zusammen geguckt und überlegt, wie kann man es jetzt machen, was kann man noch besser machen, welches ist jetzt die steile Wand, welches ist die flache Wand und haben da selber immer so ein bisschen dran rum. Ja, beide einfach viel geguckt und noch versucht zu lernen und dann habe ich halt auch immer zwischendurch noch ein bisschen nachbearbeitet, damit sich halt erst gar nicht solche Kompensationsmuskulatur entwickelt oder irgendwelche Fehlstellungen jetzt schon total irgendwelche Auswirkungen halt haben, ne?
Ja.
Aber das mit dem Messer, das war dann doch noch und halt das Problem, dass die Pferde natürlich auch nicht endlos lange stillhalten, man immer wieder absetzen muss und dann denkst du, ja, wo war ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt noch da machen?
Ja.
Und es sieht immer, von oben sieht es ja dann immer noch anders aus, als wenn man den Huf dann absetzt. Dann denkt man, ach nee, ja, okay, da könnte doch noch ein bisschen was weg, ne? So den
Ja.
Blickwinkel dafür einfach zu finden, war in der ersten Zeit wirklich schwierig. Genau.
Ja, und du bearbeitest ja jetzt auch immer noch zwischen den Bearbeitungsintervallen. Und für dich war ja auch so eine große Erkenntnis, wenn ich das noch recht im Kopf habe, dass ja, so ein 4 bis 6 Wochen Intervall gerade bei so Rehepferden ja auch nicht unbedingt immer ausreichend ist. Inwieweit ist das für dich jetzt auch ja eine gute Sache, dass du unabhängig vom Profi bist, dass du da zwischendurch selber dran gehen kannst. Was hat sich damit für dich und für deine Pferde verändert?
Ja, also ich muss halt sagen, gerade im Sommer wachsen die deutlich schneller und da wundert man sich, wenn man sich wirklich immer wieder die Hufe auch mal anguckt und auch von unterschiedlichen Blickwinkeln einfach anschaut, was sich da in ein, zwei Wochen schon wieder bilden kann oder ändern kann. Bei mir war ja jetzt ja gerade bei beiden Pferden Thema, dass sich auf jeden Fall Sohle aufbauen soll und muss. Jetzt muss man bei meinem Pony dazu sagen, der hat hinten Arthrose und Spatt. Da ist von der Zehe sowieso nicht mehr viel da, weil der natürlich immer so über den Boden schluffert und die stehen halt den ganzen Tag auf dem Sandboden. Da schubbert sich natürlich schon ein bisschen was weg. Da arbeiten wir halt meistens eher daran, dass die Hufe nicht zur Seite ausbrechen. Und wenn man da natürlich immer 6 Wochen warten muss, sage ich mal, bis der Baupfleger wieder da ist, kann natürlich da schon was rausgebrochen sein oder es hat sich schon eine Beule gebildet und dann muss man erst wieder gucken, okay, wie viel kann ich wegnehmen. Und man ist natürlich, das habe ich jetzt auch erst gemerkt, ein bisschen wetterunabhängiger. Also ich merke jetzt schon, so im Sommer, dann denke ich mal, ah ja, musst du nächstes Mal dran, wenn es ein bisschen geregnet hat. Und wenn es dann mal einen Tag geregnet hat, dann denke ich, oh, jetzt ist das Horn schön weich, dann fällt es einem selber ja auch einfacher, weil ich muss sagen, die ersten Male war es auch super anstrengend. Also ich habe kaum, ja, ich glaube, 2 Hufe pro Pferd habe ich immer an einem Tag gemacht, weil ich es gar nicht geschafft habe. Mir lief die Suppe so vom Kopf, weil es so anstrengend und ja, so schwierig auch war, weil man ja auch wirklich die ganze Zeit kopfüber arbeitet und dann irgendwie, ja, diese Belastung auch gar nicht gewöhnt ist. Und dazu muss man sich dann noch konzentrieren und gucken, wie mache ich das jetzt? Wie halte ich das Messer? Wie mache ich das so? Ne, und dadurch bin ich jetzt halt einfach viel, viel flexibler geworden. Und ich hoffe halt, dass sich dann in den 6 Wochen, bis du dann wieder kommst, gar nicht erst so große Schwierigkeiten ergeben. Natürlich frage ich dann immer noch, was kann ich noch machen? Ne, soll ich da noch was wegschneiden? Oder wenn ich mir total unsicher bin, ich weiß noch, im Frühjahr diesen Jahres hat sich von meinem Pony der ganze Strahl auf einmal abgelöst. Da habe ich schon Panik gekriegt und habe gedacht, oh Gott, weil ich damit noch nie konfrontiert worden bin, dass es halt diese Strahlerneuerung gibt. Und ja, dann geht man da irgendwie ein bisschen entspannter mit um,
Ja.
wenn man dann sieht, okay, komm, ich schneide das jetzt oben weg. Und wenn Sarah nächstes Mal da ist, dann frage ich nach, was hat es denn damit auf sich? Ne?
Ja.
Aber einfach selber auch zu sehen, okay, wie entwickelt sich der Huf und was ändert sich vielleicht auch? Ne? Das ist einfach schon viel wert, weil man da einen ganz anderen Blick für bekommt. Also ich kratze jetzt nicht die Hufe aus, sondern ich kratze die Hufe aus und gucke mir an, wie sehen die Eckstreben aus, wie sieht der Strahl aus. Und wenn das Pferd so dasteht, dann denke ich, okay, da ist es ein bisschen schief, da könnte man noch mal einmal herraspeln. Oder wenn die so eckig ablaufen, das ist halt auch nicht gut, weil sie ja dann nicht so schön abrollen können. Das ist bei meinem Großen auch immer mal wieder der Fall. Aber seitdem ich jetzt halt zwischendurch nachbearbeite, ist es halt auch nicht mehr so ein großes Problem geworden. Und das kann sich dann halt gar nicht entwickeln, ne?
Ja, doch, auf jeden Fall, da hast du viele wichtige Punkte angesprochen, wo man einfach ja für seine Pferde und auch für sich, weil man die Pferde ja auch in einem gewissen Maß nutzen möchte. Man hat sie ja, um mit ihnen gemeinsam irgendwie schöne Zeit zu verbringen, zu reiten, auch mal ins Gelände zu gehen. Und wenn man nur von diesen Hufsorgen quasi umgeben ist, dann ja, fällt es irgendwann ja auch total schwer, irgendwie die Zeit schön zu verbringen. Und so kann man sich das einfach ja nochmal selber gestalten, wenn die Zehe zu lang ist, das Pferd nicht mehr gut abrollen kann, dass man dann wirklich einmal selber berundet, einen schönen Abrollpunkt setzt und dann dem Pferd und einem selber das Training natürlich auch viel mehr Freude bereitet. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben uns ja in dem Hufkurs auch so mit beschäftigt, Folgen von Huffehlstellungen auf den Körper und umgekehrt. Was hast du da für dich mitgenommen? Du bist ja auch sehr aktiv im Training unterwegs.
Ja, also eigentlich sind die Hufe schon so ein bisschen der Ursprung für alles. Also ein Pferd, was super trainiert ist, super gebäudert, sage ich jetzt mal, super tolle Gänge, das kann mit den schlechtesten Hufen halt auch nicht richtig laufen, ne? Natürlich gibt es so Vorerkrankungen, Arthrose und Spatt, da muss man dann immer gucken, was hält das Pferd jetzt an Bearbeitung, sage ich mal, noch aus oder an Umstellung, ne? Da ist mein Kleiner das beste Beispiel. Da werden wir hinten wahrscheinlich nie die Traumovalhufe hinbekommen, weil die einfach immer rund sind bei ihm. Und dass man einfach durch die Hufe noch viel, viel mehr machen kann. Ich meine, mein Welsh, der ist sowieso so, das ist jetzt kein Bewegungskünstler. Ich glaube, so kann man das ganz gut formulieren. Aber wenn der dann auch noch schlechte Hufe hat, dann fällt ihm alles noch schwerer. Und man kann die einfach so einfach da unterstützen. Also ich meine, ich mache sehr viel für meine Pferde. Und wenn es die Hufbearbeitung ist, die so einen großen Effekt hat, Da kann man, sage ich mal, Hunderte von Euros in andere Sachen stecken, die überhaupt nichts bringen, weil halt das Fundament oder die Grundvoraussetzung nicht da ist. Also das ist das Gleiche wie, ich habe auch zum Beispiel einen Knickspreit-Senkfuß, glaube ich. Also alles, was geht. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Füße mir einfach immer wehtaten, egal wie viel ich gelaufen bin, egal, ich trage immer eigentlich immer nur Sneaker, ich habe nie hohe Schuhe an. Dann habe ich irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann war ich bei einem Orthopäden und dann hat er gesagt, ja, aber ihr Fuß ist halt einfach platt. Das ist klar, dass Ihnen das dann wehtut, ne? Und dann habe ich Einlagen bekommen und seitdem ist es wie weg, ne? Und da merkt man mal, ja, wie viel Einfluss das einfach auf den ganzen Körper auch hat, ne? Und
Ja.
ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, weil man sich halt, so wie ich wahrscheinlich auch, 12 Jahre lang auf seinen Schmied verlässt, der sagt, ach ja, das ist schon in Ordnung hier, schneidet einmal alles sauber schön aus, guckt sich aber gar nicht, auch gar nicht, was ich auch extrem finde, viele gucken sich die Pferde gar nicht im Laufen an. Das ist, ne, die kommen, das Pferd steht da schon angebunden, dann werden alle 4 Hufe einmal hochgenommen, einmal das, was nachgewachsen ist, weggeknipst, einmal Strahl ausgeschnitten, einmal drumherum geraspelt, fertig. So, das war ja so die Barhufbearbeitung, die ich kannte.
Ja.
Und da wird sich gar nicht angeguckt, okay, es wäre vielleicht besser, wenn man das Pferd vorne ein bisschen mehr nach außen stellt oder nach innen stellt oder ne, dass man irgendwie noch unterstützen kann. Und das gucken sich halt viele nicht an. Und ich glaube, deswegen ist das vielen Pferdebesitzern auch nicht so klar, obwohl ich auch das Gefühl habe, dass es immer mehr wird. Also es gab, glaube ich, vor 10 Jahren noch nicht so viele Barhufpfleger wie jetzt, ne? Was aber nicht heißt, dass jetzt alle auch nach dem gleichen System gut arbeiten. Da muss man auch immer gucken. Und da finde ich halt auch wichtig, dass ich kann dich immer alles fragen, ich kann immer, ne, sagen, du, was hältst du davon? Und ich habe das aber gelesen, ne, wie siehst du das? Was hast du da für eine Erklärung zu oder so? Das finde ich halt auch super wichtig. Und da waren auch wenig Schmiede für offen, muss ich sagen. Oder generell, also sag mal, Tierärzte und so sind das auch immer ein bisschen schwierig, wenn man die auf irgendwas anspricht. Das ist immer, man ist immer so ein bisschen die nervige Pferdebesitzerin, die da wieder irgendwas bei Google gelesen hat und den Tierarzt das jetzt fragen
Ja.
will oder so, ne? Aber das finde ich halt auch wichtig, dass man auch die Geschichte vom Pferd halt auch miterzählt. Also wenn ich jetzt oder wenn ich dir jetzt nicht erzählt hätte, was Sunny für akute Probleme hat, dann hätten wir da auch nicht drauf eingehen können. Und das gehört genauso zu dem Pferd wie eine andere Geschichte halt auch. Und dann muss man halt gucken, okay, wie kann man die Hufe so bearbeiten, dass das Pferd damit bequem und gesund halt laufen kann und man vielleicht so ein bisschen diese Krankheit oder diese muskuläre Verspannung oder was auch immer für ein Thema das Pferd hat, einfach ein bisschen unterstützt, ne? Das
Ja, to total
finde ich
wichtig,
halt
was du da
wichtig.
sagst. Und da war ein wichtiger Aspekt drin, den ich gerne nochmal aufgreifen möchte, das Thema Funktionalität des Hufes. Also es ist ja gerade so, wie du es beschrieben hast, wenn der Hufschmied kommt, einfach drumherum bearbeitet, sich das Pferd gar nicht in der Bewegung anguckt, gar nicht weiß, was hat das Pferd für Baustellen, dann wird ein optisch schöner Huf hergestellt, der möglicherweise aber gar nicht funktional für das Pferd ist. Und wenn ich ein Pferd immer in eine schöne Form raspel oder schneide, das Pferd damit aber nicht funktional laufen kann, kann ich die Situation für das Pferd sogar verschlechtern. Also diese Ganganalyse gehört für mich wirklich als fester Bestandteil dazu. Wenn ich ein Pferd jetzt ewig lange kenne, dann muss das auch nicht bei jedem Termin unbedingt sein, wenn man die Baustellen kennt. Aber gerade wenn man feststellt, die Hufsituation entwickelt sich nicht in die Richtung, wie ich es gerne hätte, dann ist es für mich das Erste zu sagen, wir müssen uns das Gangbild nochmal anschauen, wir müssen uns das Pferd gegebenenfalls auch nochmal auf Verspannungen hin und Kompensationsmuster hin anschauen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich die Pferdephysiotherapie-Ausbildung noch mitgemacht habe, weil ich immer an den Pferden bin, ja auch eigentlich als Dienstleister, der am häufigsten irgendwie vor Ort ist und festgestellt habe, die Pferde sind verspannt und dann immer gefragt werde, ja, was kann ich denn jetzt tun und wen kann ich denn anrufen? Und ich mal sagen musste, ja, probier es mal da und da, aber keine Ahnung, ob die Leute Kapazitäten haben und ich weiß es auch nicht von allen, ob die eine gute Arbeit leisten. Und die, die eine gute Arbeit leisten, von denen ich das wusste, die waren meistens ausgebucht. Und das war der Grund, warum ich es dann selber gelernt habe und stelle auch da fest, dass es eine total sinnvolle Arbeit ist, weil ich gerade bei den Hufbearbeitungsterminen den Pferden da auch nochmal unterstützend helfen kann. Und ich finde es total schade, dass das noch so wenig gemacht wird, sehe aber auch, dass das immer mehr kommt. Am LTZ haben wir zum Beispiel so eine Zusatzausbildung, die sich therapeutischer Hufbearbeiter nennt, wo man wirklich auch nochmal gezielt auf diese Problematiken, die man bei der Hufbearbeitung hat, hin ausgebildet wird und den Pferden dann eben auch nochmal bei den muskulären Themen helfen kann. Genau. Was würdest du denn sagen, für wen ist es, was die Hufe selber zu bearbeiten? oder da zumindest teilweise einzusteigen. Man muss das ja gar nicht komplett selber machen, sondern so diese
Genau, und da, also
Gruppenarbeit, wie
wie.
du das jetzt auch machst.
Genau, so wie ich das jetzt auch mache. Also es gibt mit Sicherheit Fälle bei den Pferden, wo man hin und wieder nur mal einen Barhufpfleger oder so braucht. Meine beiden Pferde sind jetzt nicht so ein Fall, aber eigentlich glaube ich, traue ich das jedem zu. Also jedem, der ein bisschen sich damit beschäftigen möchte und das heißt jetzt nicht 15 Bücher lesen oder so. Also wäre ich, glaube ich, auch raus, aber einfach sich so ein bisschen offen für das Thema dahinstellen und sagen, okay, ich gucke mir den Huf einfach erstmal an. Damit fängt es ja eigentlich schon mal so ein bisschen an und dann selber vielleicht Sachen zu erkennen, die man dann vielleicht auch erstmal mit seinem Barhufpfleger besprechen kann und dann so nach und nach immer mehr einen Blick für jeden Teil von einem Huf bekommt. Also ich glaube jetzt auch, die Ausbildung ist ja oder der Kurs bei dir ist jetzt ein Jahr her und ich habe immer noch so Themen, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wo ich dich dann halt frage, ne, soll ich da jetzt die Eckstrebe dann noch wegnehmen oder ist das, soll ich das lieber doch nicht machen oder so, aber dass man so nach und nach immer mit dem Wissen halt daran wächst und sagt, okay, ich packe mein Pferd halt auch in die Richtung an und sage, okay, ich bearbeite da zwischendurch ein bisschen nach, einfach damit es sich nicht so schlecht oder nicht so doll entwickelt in der Zeit, aber auch einfach damit ich selber mehr einen Blick dafür bekomme und vielleicht selber dann bei den Terminen sagen kann, du, mir ist aber das und das aufgefallen, können wir das irgendwie noch anders bearbeiten oder was kann man da machen, ne? Einfach, dass man da so einen ganzheitlichen Blick für bekommt, aber das ist wahrscheinlich in jedem Bereich irgendwie. Also das kann man natürlich bei Futter machen, das kann man für Physiobehandlungen machen, dass man einfach so ein gesundes eigenes Wissen schon mal mitbringt. Ne? Das ist vielleicht gar nicht schlecht, eben weil es auch viele Sachen gibt, die einem so ein bisschen als super verkauft werden. Zum Beispiel diese Schablonen, da war ich am Anfang total fasziniert von, habe gedacht, das ist ja klasse, ne? Ja, bis ich dann irgendwann mal gelesen habe, dass man halt nicht jedes Pferd eine Schablone pressen kann.
Ja,
Ist bei den
hat
Menschen
halt
ja
nicht
auch
jedes
so.
Pferd den gleichen Hufwinkel, nicht die gleiche Schulterstellung und da muss man halt einfach die Besonderheiten der Pferde mit berücksichtigen und ja, dieses Pressen in eine Schablone ist, glaube ich, da ja auf Dauer ziemlich gefährlich, weil man da auch, ja, wenn das wirklich ohne einen Blick nach rechts und links zu wenden, ja, nach hinten losgehen kann.
Ja.
Was nicht heißen soll, dass jeder, der nach diesen Methoden arbeitet, schlechte Arbeit macht, aber wenn man es halt zu dogmatisch sieht, kann es einfach gefährlich werden für die Pferde. Und dann geht es aus meiner Sicht auch dahin, dass die Pferde wirklich Verletzungen davon tragen. Also aus meiner Sicht ist es eine Verletzung, wenn dem Pferd die Eckstreben ausgehöhlt werden und die Sohle bis kurz vors Leben runtergeschnitten wird. Das darf nicht sein. Und ja, ich sehe das immer wieder in der Praxis, dass das gemacht wird. Und die Pferde, die haben wirklich Schmerzen und leiden darunter. Und Pferde leiden still, zeigen uns aber, wenn man genau hinschaut, sehr deutlich, dass da eben Schmerzen da sind. Und wenn man da gewillt ist, hinzugucken und was zu verändern, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine wertvolle Sache für die Pferde.
Ja, und wer sieht halt sein Pferd als, also ein Barhufpfleger, der ist alle 6 Wochen oder 8 Wochen oder noch länger vielleicht mal vor Ort und man selber sieht die Pferde ja fast jeden Tag oder mindestens
Ja.
mehrmals in der Woche und dann stellt man natürlich auch als erstes eine Veränderung fest. Weil wie soll ich meinem Barhufpfleger oder meinem Schmied oder wem auch immer erklären, was mein Pferd für Probleme hat, wenn ich es selber gar nicht beschreiben oder sehen kann? Ne? Und ich finde, das ist halt auch ein großer Punkt, der dafür spricht, dass man sich einfach mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzt und nicht einfach so pauschal sagt, okay, ja, da kommt jetzt immer ein Schmied, der schneidet das einmal aus oder mein Pferd hat immer schon Eisen gebraucht, der braucht Eisen, das ist so, ne? Jetzt nicht pauschal Eisen verurteilen, aber man muss halt immer auch mal gucken, vielleicht gibt es einen anderen Weg, ne? Und vielleicht läuft mein Pferd dann sogar noch besser, ne? Weil Carrie hat mir definitiv mit Eisen nicht gefallen und auch bei dem Kleinen habe ich ja jetzt kurz Eisen drauf gehabt und das war beides, wo ich gedacht habe, nee, das ist es nicht, ne? Und vielleicht muss man das dann auch einfach sich dann mal ein bisschen trauen, den Schritt auch zu wagen und das dann auch mal auszuprobieren. Und man ist ja dann auch nicht alleine. Also du hast ja jetzt nicht gesagt, ich habe den Kurs bei dir gemacht, so jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst, ne?
Ja.
Sondern man kann ja immer noch Rückfragen stellen und man lernt einfach auch mit der Zeit immer mehr und immer mehr ja, Verständnis und einfach auch einen gewissen Blickwinkel dann dafür, ne? Und
Ja.
kann das dann halt zusammen noch alles fürs Pferd wieder verbessern.
Ja. Zu dem Thema Eisen nochmal. Man darf sich da, glaube ich, immer fragen, Warum hat das Pferd Eisen? Ist das Pferd beschlagen, weil es immer so gemacht wurde, weil man es halt früher so gemacht hat? Oder in manchen Stellen ist es ja immer noch üblich, wenn die Pferde irgendwie Turniere gehen oder viel geritten werden, dann kommen da automatisch die Eisen drauf, ohne sich zu hinterfragen, braucht das Pferd diese Eisen wirklich? Oder ist wirklich eine orthopädische Maßnahme notwendig, weil das Pferd irgendwelche Erkrankungsthemen hat, wo ein Eisen wirklich sinnvoll ist, weil man damit vielleicht bewusst auch den Hufmechanismus einschränkt. Das kann zum Beispiel bei schweren Arthrose geschehen mit Zubildung, also Kalzifizierung, ein Thema sein oder auch bei starken Hufknorpelverknöcherungen, wo das durchaus seine Daseinsberechtigung hat und Sinn macht. Aber das gilt es eben zu hinterfragen und einmal zu schauen, ist es für mein Pferd in der Situation notwendig? Und dann nochmal zu dem Thema, ja, Fragen stellen und nicht alleine da sein. Das würde ich zum Beispiel auch nie sagen, dass man nach so einem Kurswochenende wirklich in der Lage ist, sein Pferd komplett selber zu bearbeiten. Man kriegt in so einem Kurswochenende wirklich einen Einblick und sollte dann eben schauen, dass man sich weiteren Input holt, gegebenenfalls ja häufiger mal zu solchen Kursen fährt oder sich vor Ort jemanden suchen, der da gegebenenfalls vor Ort nochmal beim Coaching mit unterstützt. Und im Zweifel immer mal wieder drauf gucken lässt. Ich habe tatsächlich mittlerweile auch KundInnen, die wirklich die Hufe komplett selber bearbeiten, wo ich aber dann trotzdem spätestens nach 3, 4 Monaten nochmal hinfahre und immer mal einen Blick drauf werfe oder die mit mir so Online-Feedbacks machen, wo ich dann einfach ja, in einem Hufcheck Feedback gebe zu dem, was sie an Arbeit ableisten, damit man einfach auch nichts übersieht, weil das kann ja durchaus passieren, wenn man als Laie
Genau.
am Huf unterwegs ist, hat man noch nicht alle Situationen gesehen. Man sieht einfach nicht so viele unterschiedliche Hufe. Man kann die eigenen Pferde gut bearbeiten und braucht da aber immer auch mal wieder so einen frischen Blick von außen, damit die Situation sich eben nicht verschlechtert und man nicht anfängt, Dinge zu übersehen. Also das ist da ganz wichtig. Besonders
Genau.
eignet sich da zum Beispiel auch mein Online-Programm, das jetzt auch im September wieder startet. Da wird man als Kursteilnehmer ein Jahr lang von mir begleitet und kann immer wieder Feedbacks bekommen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man wirklich niemanden vor Ort hat und die Hufe selber bearbeiten muss. Das ist ja auch teilweise in manchen Regionen in Deutschland so, dass man gar niemanden findet, der überhaupt zum eigenen Pferd kommt, weil es einfach so wenig Hufprofis gibt. Und ja, manche Pferdebesitzer haben ja auch einfach das Pech, dass ja, sie von einem Hufbearbeiter zum nächsten wechseln müssen, weil da auch irgendwie unglückliche Umstände dazu führen, dass irgendwie Hufbearbeiter ausfallen, erkranken. Und dann kann das einfach ganz viel Sicherheit geben, dass man da einfach nicht alleine dasteht, nicht hilflos dasteht, sondern so ein bisschen in die Eigenverantwortung kommt. Und die KundInnen von mir, die wirklich auch nur zwischendurch die Hufe selber bearbeiten. Die Pferde haben wirklich die besten Hufe, weil die einen guten Blick drauf haben. Die erkennen Veränderungen sofort und können dann eben auch mit mir darüber sprechen, ne? Das macht es halt für mich auch in meiner Arbeit viel leichter, weil ich viel besser reagieren kann und viel besseres Feedback bekomme. Wie bekommt dem Pferd die Hufbearbeitung? Das, was ich sehe, ist ja immer nur so eine Momentaufnahme und spiegelt nicht so den Alltag des Pferdes wider. Das ist da an der Stelle nochmal ein ganz wichtiges Thema. Annika, du hast ja eben auch erwähnt, dass du die Pferde zu dir nach Hause geholt hast. Welche Rolle spielen bei deinen Pferden auch das Thema Haltung in Bezug auf die Hufgesundheit? Was hast du da in deinen Haltungsbedingungen umgesetzt, damit die Pferde auch davon profitieren können?
Ja, also wie ich eben einmal schon kurz erwähnt hatte, standen wir vorher halt an einem Stall, da war ein Paddock mit sehr viel Stein, da war so ein bisschen Bauschutt halt verteilt worden, der sich aber über die Jahre halt auch losgelöst hat. Und ja, mir war hier vor Ort bei uns zu Hause dann wichtig, weil wir einen sehr lehmhaltigen Boden hatten, dass ich auf jeden Fall einen ordentlichen Untergrund schaffe, also dass ich mit Paddockplatten befestige und obendrauf Sand packe, erstens damit die Pferde halt nicht den ganzen Winter in der Matsche stehen, aber auch für mich, weil es so eine Arbeitserleichterung natürlich ist, wenn ich jetzt nicht mit einer Schubkarre durch 20 Zentimeter Matsche fahren muss. Und seitdem muss ich sagen, sind die Hufe echt gut geworden. Also natürlich scheuert sich ein ganz kleiner Teil über den Sandanteil ab. Das fällt natürlich besonders bei Sunny auf, weil der hinten die Füße nicht richtig hochnimmt. Aber vorne sieht man das eigentlich eher selten. Und seitdem habe ich mit Sunny nie wieder Theater gehabt wegen Huflederhautentzündung oder Hufgeschwüren. Die Hufe wachsen halt schön nach, sind immer trocken. Ich habe kein Problem mit Mauke, hatte ich vorher jetzt auch nicht unbedingt. Aber die stehen halt nicht in der Matsche und haben halt ständig nasse Füße, die dann natürlich aufgeweicht werden, wo sich wieder Bakterien drin sammeln können. Im Sommer ist es natürlich schon mal so, dass sie ein bisschen zu trocken sind. Na, da muss man dann ein bisschen gucken. Dann lasse ich sie irgendwie auf der Wiese, wenn ein bisschen Tau da ist oder wenn es geregnet hat oder warte dann halt auf einen regnerischen Tag, damit man bearbeiten kann. Das muss man dann schon so ein bisschen bisschen abpassen. Und ich habe noch einen Teil Kunstrasen auf dem Paddock. Das funktioniert auch sehr, sehr gut mit den Hufen, muss ich sagen. Also da macht der richtige Untergrund schon einen großen Unterschied, muss ich sagen.
Ja, das sind, glaube ich, nochmal gute Tipps, die auch nochmal so für Pferdehalter ganz sinnvoll sind, die eben ihre Pferde auch in Eigenregie halten und da gegebenenfalls nochmal ein bisschen optimieren wollen. Genau. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick, Annika, in deine persönliche Hufgeschichte mit deinen Pferden und macht, glaube ich, auch anderen Mut, sich dem Thema anzunehmen und ja, da an der Hufgesundheit anzusetzen und die für die Pferde und für die Gesamtgesundheit zu verbessern. Annika, was würdest du zum Abschluss noch ZuhörerInnen mitgeben, die vielleicht noch zweifeln, ob sie sich das Ganze zutrauen, den Schritt dann doch zu wagen?
Ja, macht es einfach für eure Pferde. Also macht es wirklich, weil ihr seid immer bei den Pferden dabei. Ihr erkennt das eher als jeder andere, wenn man ein bisschen einen Blick dafür hat und ja, auch offen ist mit dem Thema. Aber es ist wirklich, ne, man wird nicht alleine gelassen, man kann immer wieder fragen und es kann niemandem schaden. Also es hilft euch und eurem Pferd eigentlich nur weiter und es kann nur positiv ausgehen.
Ja, das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, Annika. Vielen Dank dir,
Ja,
dass du dir
danke für
die
die
Zeit genommen
Einladung.
hast. Und ja, an die ZuhörerInnen, schaut gerne mal bei Annika auf Instagram vorbei und ja, werft auch mal einen Blick auf die Füße. Die sehen mittlerweile wirklich gut aus und entwickeln sich auch noch weiter zum Positiven, hoffe ich. Und ja, wir sehen uns dann, ja, ich glaube, diese Woche schon wieder.
Genau,
Und
in ein paar Tagen schon.
genau, dann wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag und an die ZuhörerInnen, wir hören uns nächste Woche dann zu einer neuen Folge wieder.
Okay, macht's gut. Tschüss.